Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte. Jesus nimmt die Sünde an. Wie schön, liebe Gemeinde, wenn man angenommen ist. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und diesen Geist der Annahme feiern wir heute in diesem Gottesdienst. Von Annahme und einander annehmen ist in diesen Tagen ja besonders häufig die Rede. Auch das Motto der EM 2024 lautet Heimspiel für Europa, United by Football, vereint im Herzen Europas. Und mit dem genialen Auftaktspiel am Freitag hat sich unsere Mannschaft sehr wohl wieder in die Herzen des Landes gespielt. Mal sehen, ob wir am Ende dieses Turniers noch mehr Einigkeit verspüren. Jedenfalls sehnen sich alle irgendwie nach Leichtigkeit und nach Zerstreuung in den nächsten Wochen. Nun denn, schauen wir mal. Bereits im letzten Gottesdienst ging es in der Predigt um das Thema Unity, Einheit. Ein wunderbarer Gottesdienst, ein schönes Zeugnis am vergangenen Sonntag, zusammen auch mit der koreanischen und türkischen Gemeinde. Es ging darum, gemeinsam unterwegs zu bleiben, genauso wie die Gänse in ihrer Flugformation sich gegenseitig unterstützen. Heute indes soll der Schwerpunkt an einer anderen Stelle liegen. Mir geht es um die Frage, wer denn eigentlich Gemeinschaft stiftet? Und wer sich nach dieser Annahme sehnt oder halt auch nicht? Die öffentliche Wirksamkeit Jesu Christi und das Reich Gottes selbst ist eine immerwährende Geschichte des Suchens und Findens, des Auseinanderlaufens und wieder Zusammenkommen. Liebe Gemeinde, Gott nimmt das Verlorene an und er führt es wieder in die Mitte und stiftet so Gemeinschaft. Manchmal steht man ja so da im Leben und möchte am liebsten die Zeit zurückdrehen, weil man sich mit seinem Tun oder Unterlassen selbst isoliert hat und irgendwie aus der Gemeinschaft herauskatapultiert hat. Das verletzende Wort, die falsche Entscheidung, die Gedanken verlorene Unachtsamkeit. Wenn man es doch ungeschehen machen könnte, hätte ich diesen Schlamassel, diese hausgemachte Trennung nicht vermeiden können, gar müssen? Ja, hätte Fahrradkette. Es ist schmerzlich, wenn das nicht gelingt. Doch was bei Menschen oft nicht mehr geht, ist bei Gott immer möglich. Das ist die Botschaft dieses heutigen Sonntages, den dritten Sonntag nach Trinitatis. Gott will nicht, dass Menschen auf Dauer verloren gehen, sondern dass sie Verständnis und Annahme erfahren. Jesus nimmt die Sünde an. Er lässt sie ihre Wege suchen. Er lässt sie auch ihre Fehler machen. Zum Beispiel das Schaf, das auf Abwägen gerät. Oder der Sohn, der es zu Hause nicht mehr aushält. Oder der Silbergroschen, der runterfällt und auf einmal wegkullert. Doch wie ein guter Vater lässt Gott Schaf, Groschen, Sohn eben nicht gänzlich fallen und gibt sie eben nicht vorschnell auf. Nein, er wartet, er sucht, er geht entgegen, er ruft zur Umkehr und feiert dann ein Fest. Eine riesige Fanmeile, eine große Party im Himmel. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Hier vorne sehen wir ja so ein paar Schafe. Und was man wissen muss, in Anführungsstrichen, Schafe sind von Natur aus doof. Deshalb brauchen sie einen guten Hirten. Und sie brauchen auch die Herde, weil sie allein eben nicht wirklich klarkommen. Liebe Geschwister, lasst uns also den Predigttext von heute hören aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 1. Es nahten sich aber Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn anzuhören. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten sahen das und murrten untereinander. Und sie sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus nimmt die Sünder an. Jesus hörte das, ging zu ihnen hin und erzählte ihnen ein Gleichnis. Er sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis dass er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich voller Freude auf die Schultern. Und wenn er heimkommt, ruft er alle seine Nachbarn und Freunde zusammen, voller Freude, und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Wahrlich, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Das Schlüsselwort dieses kleinen Gleichnisses ist das große Wort Freude. Der Hirte freut sich, als er fündig wird. Er ruft alle Nachbarn voller Freude. Und im Himmel ist dann eben auch eine große Freude, wenn einer umkehrt zu Gott. Freude. Das ist eine ganz wesentliche Nuance, eine ganz bestimmende Emotion des Evangeliums. Andernfalls, wenn die Christenheit nur jammert und belämmert und verdrießlich dreinschaut, wäre das Evangelium noch nicht wirklich durchdrungen. Interessant, im Jahr 2013 wurde ja der jetzige Papst Franziskus berufen. Und sein erstes apostolisches Schreiben im Jahr 2013 trägt den Titel Evangelii Gaudium, zu Deutsch Freude des Evangeliums oder auch Freude über das Evangelium. Und darin heißt es, ich zitiere: Die Christen haben die Verpflichtung, das Evangelium Jesu ausnahmslos allen zu verkünden. Aber nicht wie jemand, der eine neue Verpflichtung auferlegt, sondern wie jemand, der eine Freude teilt, der einen schönen Horizont zeigt oder ein erstrebenswertes, köstliches Festmahl anbietet. Die Kirche wächst nicht durch Proselytismus, sondern durch Anziehung. Zitat Ende. Ich fand das genial auf den Punkt gebracht. Denn es geht ja bei dem Ruf Jesu nicht um Abwerbung aus irgendeiner Religion oder aus dem Heidentum mit unlauteren Mitteln, nein, sondern es geht Jesus immer um Freiheit und Freude als Herzenssache. Wenn dann jemand von ganzem Herzen ganze Sache mit Gott macht und wieder Teil der Gemeinschaft wird. Und zwar freiwillig, durch persönliche Bekehrung und Annahme der Gnade Gottes. Jesus nimmt die Sünde an. Ich weiß nicht, wie sich dein Christsein gerade so anfühlt. Vielleicht bist du irgendwie im Trott, in der Normalität oder auch in der Religiosität. Ist halt so. Man hat seine Stund, sein täglich Gebet und sein Schaffen, ora et labora. Ja, okay. Aber manchmal laufen wir Christen Gefahr, nicht nur, dass die erste Liebe flöten geht, sondern auch die Freude. Weil sich das Christsein dann irgendwie reduziert auf so eine imaginäre To-Do-Liste. Aber dafür ist Jesus nicht angetreten. Im Gegenteil, einen solchen To-Do-Listen-Glauben hatten die Pharisäer damals. Und deshalb stehen sie auch in unserem Bibeltext mit ihren Emotionen so im krassen Widerspruch zur Freude des angenommenen Sünders. Im Grundtext steht bei der Beschreibung der Pharisäer das griechische Wort diegoson. Das heißt zu Deutsch ein lautes Murren, ein Unwilligsein, ein lautstarkes Schimpfen und ein sich innerliches Empören. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn man so zusammensteht mit Leuten und sich so richtig gegenseitig hochschaukelt. Ja? Einer erzählt irgendwie so eine Story, der Nächste gibt auch noch seinen Senf dazu und du merkst schon beim Dritten, der Blutdruck steigt und dann haut er so richtig in die Kerbe rein und dann dreht man sich so hoch, so emotional. Ja? Und irgendwann, dann wird es auch lautstark und man scheut nicht davor zurück, sich auch über Dritte aufzuregen. Ja, das ist das, was hier passiert. Die Jünger Jesu sehen ihren Meister, die Pharisäer beobachten diesen Meister, das Volk versucht die Szene zu begreifen, die Sünder und Zöllner, alle Sünder und Zöllner heißt es hier, alle kamen und die sind auf einmal ganz dicht dran. Und die Pharisäer, die können das nicht aushalten. Die haben sich aufgeregt und den Scheibenwischer gezeigt. Oder Jesus den Vogel gezeigt. Da waren aus diesen eigentlich recht frommen und gediegenen Leuten solche richtigen Hutbürger geworden. Nanu, warum nur so negative Emotionen? Wo kommt das denn auf einmal her? Ganz einfach. Die Mechanismen sind dieselben wie heute. Das, was Jesus da machte, passte dem jüdischen Establishment nicht und deswegen wurden die wütend und ungehalten. Das, was Jesus da machte, passte nicht in den Kram und deswegen wurden die wütend und ungehalten. Der bekannte Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben. Und dieses Buch trägt den Titel Die große Gereiztheit – Wege aus der kollektiven Erregung. Pörksen beklagt darin die ständige Empörung und Erregung des modernen Menschen. Aufregung, Emotion, Ungeduld, Ruhelosigkeit führen ganz schnell zum Zorn. Die Nerven liegen blank. konstatiert Pörksen. Statt ruhig Blut steigt der Blutdruck. Die Kirche wird nicht mehr im Dorf gelassen. Aggression, Pöbeleien nehmen zu, besonders auch im Internet. Ja, die Gründe dafür sind vielfältig. Ständig prasseln auf uns ja irgendwelche Schockmeldungen ein. Aber jeder Mensch ist dabei, durch die sozialen Netzwerke und Medien mittlerweile seine eigene Nachrichtenagentur geworden. Denn das ist natürlich klar, das, was du eingibst, deine Algorithmen generieren immer wieder auch Nachrichten, die für dich passen. Jeder kommentiert und postet, auch in den Kirchen und Gemeinden. Zurückhaltung, früher noch als vornehme Tugend geschätzt, gerät in Vergessenheit. Irgendwie muss sich jeder und jede zu allem äußern, auch ohne Sachverstand. Ja, so sieht's aus, liebe Gemeinde. In unserer Gesellschaft, da bleibt auch die Wahrheit oft auf der Strecke. Wie anders die Botschaft des Glaubens. Wie anders das Wesen Jesu. Besonnenheit. Das ist eine christliche Tugend. Und ich finde, die muss wieder ganz neu entdeckt werden in unserer Zeit. Besonnenheit hat etwas mit Klugheit zu tun und mit Zurückhaltung. Und weißt du, was du machen kannst, wenn du besonnen und klug sein möchtest wie Jesus? Dann erzähl doch einfach mal ein Gleichnis. Ich finde das hier so cool, diesen Sitz im Leben, dieses Gleichnisses. Das ist nämlich Jesu Antwort auf diese Aggression der Pharisäer. Ein schönes Beispiel der Deeskalation. So geht's auch. Als die sich aufregen und sich hochschrauben, erzählt Jesus nacheinander ohne Pause drei Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen und dann auch noch vom verlorenen Sohn. Und hey, Pharisäer, es mag ja sein, dass du die Buße gar nicht brauchst, die Art dieser Buße gar nicht benötigst, wie dieser Sünder, der neben mir sitzt, weil du schon immer treu und rechtschaffend auf dem Hof des Vaters gedient hast, als der ältere Sohn. Ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Alles, was mein ist, ist auch dein. Brauchst dir keine Sorgen machen. Aber nun komm und freu dich doch bitte mit. Lasst uns doch fröhlich und guten Mutes sein, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Lasst uns ein Fest feiern. Wieder daheim im Vaterhaus. Können sich jetzt alle von Herzen mitfreuen? Oder gibt es da irgendwo doch noch so eine innere Blockade? Vielleicht kriegt deine Schwester ja mehr vom Kuchen ab. Deine kleine Schwester. Vielleicht fühlst du dich durchaus unverstanden und nicht fair behandelt. Ja, das Empfinden der Ungerechtigkeit steigt mit zunehmendem Alter, weil einem natürlich auch gewahr wird, was man nicht geschafft hat und was einem im Laufe des Lebens vorenthalten wurde. Das gibt es. Aber lass dir doch bitte nicht deine Freude rauben. Lass dir doch nicht deine Glaubensfreude nehmen im Vergleich zum anderen. Seht ihr, das ist unser Problem. Wir feiern mitunter unseren Stand, den wir in Gott haben, aber vergleichen uns immer untereinander. Und dann kommt Stress und dann kommt Unzufriedenheit. Jesus nimmt die Sünder an. Und wenn dieser kleine Satz in seiner ganzen Schlichtheit irgendwann nicht mehr gelten sollte, dann haben wir selbst ein Problem. Und das wäre fatal. Denn die anderen bin ja immer auch ich selbst. Es ist immer nur eine Frage der Perspektive. Nun gut, Gründe und Anlässe zum Aufregen gibt es viele, aber die Ursachen liegen eben auch in uns selbst. Deswegen finde ich das hier ausgesprochen schön zu sehen, in welchen Kontexten Jesus diese Gleichnisse erzählt. Und wenn er zur Nachfolge ruft und sagt, kommt und folgt mir nach, dann bin ich fest davon überzeugt, dass er damit auch meint, dass wir seine Wesensart nachmachen sollen. Hier in diesem Fall die Besonnenheit und die Einladung zur Mitfreude. Jesus nimmt die Sünde an. Wisst ihr, was bei dieser Aussage echt interessant ist? Es war ja Teil des Schimpfanfalls der Pharisäer. Jesus nimmt die Sünde an. Das war ein negativer Vorwurf. Aber was macht Jesus? Er macht es zum Qualitätsmerkmal seines Evangeliums. Jesus nimmt die Sünde an. Das, was in vielen Kirchenliedern besungen wird, war zunächst einmal harsche Kritik. Jesus nimmt die Sünde an. Ja, genau. Und wenn dir das nicht passt, dann denk daran, dass im Himmel jetzt schon gefeiert wird, während du noch brummelig daneben stehst. Mich erinnert das so ein bisschen an diese Geschichte von Made in Germany. Kennt ihr die? Made in Germany. Diese Herkunftsbezeichnung wurde 1887 vom britischen Parlament vorgeschrieben, um scheinbar minderwertige Waren aus deutscher Industrieproduktion für die englischen Verbraucher kenntlich zu machen. Billig und schlecht war also die erste Aussage, die mit Made in Germany verbunden werden sollte. Aber im Laufe der Jahre hat sich daraus ein Gütesiegel entwickelt, das von den internationalen Verbrauchern als Hinweis auf hochwertige Qualitätsprodukte verstanden wurde. Warum? Weil sich Qualität eben durchsetzt. Und die Leute sehr wohl verstehen, was Wert und Wertigkeit hat. Liebe Gemeinde, genauso auch der Slogan, Jesus nimmt die Sünde an. Made in Heaven. Was für ein Qualitäts- und Gütesiegel. Unser Markenkern von Umkehr, Vergebung, Lebenserneuerung und Freude. Lasst uns nicht aufgeben, sondern immer wieder feiern. Denn dazu hat uns Christus gesandt und darin liegt unsere Stärke. Und wisst ihr, es gibt genau eine Sache, die die Kirche attraktiv macht, bis auf den heutigen Tag. Und das ist die Gegenwart Gottes. Das ist die Gegenwart seiner Gnade. Und das ist die Richtigkeit dieses Themas. In allem anderen sind politische Parteien Rockkonzerte und Erlebnisparks besser. Aber hier sind wir die Besten. Deshalb lasst uns ganz bei Jesus bleiben und seine Auferstehung feiern. Alle Morgen neu. Es geht um Versöhnung. Um Versöhnung mit dir selbst und mit Annahme deiner Biografie, um aus dieser Wahrheit immer wieder neu Kraft und Freude zu zehren. Jesus lebt und nimmt die Sünde an. Gott sei Dank auch mich. Amen.